ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Vergangene Nacht, kurz vor Mitternacht, Streit auf dem Hardenbergplatz am Bahnhof Zoo in Berlin. Es wird geschossen, am Ende ist ein 30-Jähriger tot. Die Staatsanwaltschaft Berlin und die erste Mordkommission des Landeskriminalamts ermitteln jetzt. Was bislang zum Tathergang bekannt ist und was preisgegeben werden kann, hat Michael Petzold, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, zusammengefasst.
Es soll sich so nach dem derzeitigen Stand der Ermittlung zugetragen haben, dass eine Gruppe in Streit geraten war. Ein Schütze aus der Gruppe soll das Feuer eröffnet haben auf einen 30-jährigen Geschädigten. Dieser 30-Jährige verstarb noch am Ort, nachdem Reanimationsmaßnahmen scheiterten. Nach derzeitigem Stand ist der bzw. die Täter sind noch unbekannt und flüchtig. Daher ist noch völlig offen, ob die Gruppe zusammengehörig war oder ob es sich um zwei Gruppen handelte. Im Anschluss an das Geschehen, also nach den tödlichen Schüssen, sollen der oder die Beteiligten mit einem PKW vom Tatort geflohen sein. Ob es sich um einen Schuss oder tatsächlich mehrere Schüsse handelt, kann derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgegeben werden. Das Opfer ist 30 Jahre alt geworden und kam aus Berlin. Ob der Geschädigte Polizei bekannt war oder den Strafverfolgungsbehörden bekannt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Soweit die Staatsanwaltschaft zum derzeitigen Ermittlungsstand. Der Berliner Chef der Gewerkschaft der Polizei, Stefan W., betonte bei uns im Interview, dass so ein Vorfall was mache mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen in der Stadt. Solche Fälle schnell zu lösen sei wichtig. Dafür wiederum wäre es gut, wenn die Polizei bestimmte weitere Kompetenzen erhielte.
Ich glaube schon, dass wir den Schritt nach vorne wagen müssen und den Menschen zeigen, eine Polizei, eine Justiz, also der Rechtsstaat ist handlungsfähig und wir müssen vielleicht auch auf Phänomene anders eingehen. Und das Thema Datenschutz versus Datensicherheit, also wir lassen der Polizei ein bisschen mehr Spielraum im Datenschutz. Dafür zeigen wir euch als Polizei und Justiz, dass die Daten bei uns sicher sind. Also es ist ein Vertrag, den man mit den Menschen eingeht, dass wir so ein Stück, wie nennen wir es in der Polizei, vor die Lage kommen. Da würde auch bei uns in der Gewerkschaft der KI-unterstützte Videoschutz eine Rolle spielen. In London ist das alltäglich, dass meine Kolleginnen dort erfolgreich sind und die Täter relativ schnell kriegen, weil über den Videoschutz natürlich Täter verfolgt werden und am Ende auch schnell wirklich verhaftet werden. Das wäre ein Lösungsansatz.
Sagt Stefan W., der Berliner Chef der Gewerkschaft der Polizei. 39,9 Grad. Diese Temperatur wurde am letzten Juniwochenende in Berlin gemessen. Das war ein Rekord. Heißer war es in der Stadt noch nie gewesen. Und Sie erinnern sich vielleicht, es war so heiß, dass es Probleme im Berliner Nahverkehr gab. Dazu gibt es jetzt Zahlen des Senats auf Anfrage der Grünen. Sie liegen dem RBB exklusiv vor. Landespolitikreporterin Sabine Müller fasst sie zusammen.
Die Liste der Probleme reicht von Fahrzeugausfällen über verzogene Gleise bis zu gestörten Klimaanlagen bei Bus und Bahn. An den Hitzetagen vom 26. bis 28. Juni gab es laut Deutscher Bahn im Berliner S-Bahn-Verkehr mehr als doppelt so viele hitzebedingte Fahrzeugstörungen wie sonst. Im Durchschnitt waren es über 40 pro Tag. Im DB-Regionalverkehr mussten einzelne Lokomotiven wegen Überhitzung Kühlpausen einlegen. Bei der Niederbarnimer Eisenbahn waren die Dieselloks spätestens ab 16 Uhr derart überhitzt, dass sie komplett ausfielen. Die elektrisch betriebenen Loks haben die Hitze nach Angaben der Bahngesellschaft dagegen sehr gut überstanden. Die BVG hatte teilweise Probleme mit ihrer Elektrobusflotte. Wegen Warnmeldungen zur Batteriekühlung fielen einzelne Fahrten aus. Der Konzern teilte mit, er analysiere die Auffälligkeiten. Vereinzelt Probleme mit Schienen, die sich durch die Hitze verzogen, hatten sowohl BVG als auch die Niederbarnimer Eisenbahn. Sowohl die BVG als auch die DB Regio hatten mit Klimaanlagen Problemen zu kämpfen. Die BVG spricht aber von einem beherrschbaren Niveau. Jenseits solcher Störungen an Fahrzeugen gab es am letzten Juniwochenende bei der Deutschen Bahn, nach ihrer eigenen Aussage, keine hitzebedingten Infrastrukturstörungen. Unter anderem zu dieser Aussage wollen die Berliner Grünen Abgeordneten, die die Anfrage an den Senat gestellt hatten, nachhaken, sagt Verkehrsexpertin Antje Kapek dem RBB. Denn die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH ODEC, die auf den Gleisen der Deutschen Bahn fährt, berichtet für Ende Juni von Infrastrukturstörungen, durch die es zu Einschränkungen im Zugverkehr gekommen sei. Für Antje Kapek sind die Auswirkungen der Hitze auf den öffentlichen Nahverkehr ein weiteres Zeichen dafür, welche Gefahr von der Klimakrise ausgeht. Sie warnt, wenn Berlin jetzt nicht handle, würden BVG, S-Bahn und Regionalverkehr in Zukunft über weite Teile des Sommers ausfallen. Die Grünen fordern deshalb einen politischen Hitzegipfel. Die BVG arbeitet nach eigenen Angaben aktuell an einer Resilienzstrategie, um auf Extremwetter in Zukunft noch besser vorbereitet zu sein. Von der Deutschen Bahn hieß es zurzeit, seien keine gesonderten Maßnahmen für die Verkehrsinfrastruktur und die Bahnhöfe geplant. Die Verkehrsverwaltung antwortete den Grünen, bei Neubeschaffungen im Eisenbahnregionalverkehr mache Berlin schon seit einigen Jahren erweiterte Vorgaben, die Außentemperaturen bis 45 Grad berücksichtigten. Der Senat geht davon aus, dass hier erstmal eine ausreichende Vorsorge getroffen ist. Der Grünen-Verkehrsexpertin Kapek reicht dies nicht. Sie warnt, viele der aktuellen Fahrzeuge im Berliner ÖPNV seien lediglich für Temperaturbereiche bis 40 Grad ausgelegt oder es würden überhaupt keine Grenzwerte angesetzt. Kapek sieht den Nahverkehr nicht gerüstet für längere und heftigere Hitzeperioden, wie sie auch der Senat erwartet.
Landespolitikreporterin Sabine Müller zu den Auswirkungen der Hitze auf den Berliner Nahverkehr. Aber nun leiden ja auch Menschen, Tiere, Pflanzen und Gewässer unter der Hitze. Wie es bei den Berliner Seen aussieht, darüber hat sich Reporterin Nela Richter informiert.
Angeln nur mit Angelschein steht auf dem Schild am Ufer des Hubertussees. Der Reiher gegenüber sieht es nicht. Ruhig liegt der See da. Ein paar grüne Wasserlinsen auf grünem Wasser in der Sonne. Idyllisch, oder?
Für uns visuell sieht es meistens immer noch alles ganz schön aus. Aber wenn man sich die Parameter anschaut, dann sieht man eben, dass die Seen doch schon leiden.
Das ist Christina Radker. Sie erforscht an der TU Braunschweig die Wasserqualität von Oberflächengewässern und hat sich in einem Projekt intensiv mit der Grunewald-Seenkette beschäftigt. Dazu gehören zum Beispiel der Nikolassee, der Schlachtensee, der Grunewaldsee, aber auch der Hubertussee. 10 miteinander verbundene Großstadtseen. Beansprucht sind viele davon eh schon. Am stärksten der letzte in der Kette, der Fensee. Hier stinkt es häufiger, sagt Christian Menz vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf.
Wir bekommen ja dann in solchen Fällen auch immer Beschwerden von den Anwohnern, die halt tatsächlich berichten, dass sie die Fenster nicht mehr öffnen können, dass sie nachts nicht mehr lüften können, aufgrund dieser Geruchsbelästigung. Es riecht nach faulen Eiern.
Jetzt kommt die Hitze noch dazu, die auch die Wassertemperaturen stark ansteigen lässt.
Und der Zusammenhang dann ist ganz eindeutig, dass bei höheren Wassertemperaturen weniger Sauerstoff im Wasser aufgenommen werden kann.
Zu wenig Sauerstoff, das bedeutet dann möglicherweise Fischsterben oder mehr Faulgase.
Alle flachen Gewässer, alle Seen haben Hitzestress.
Sagt Thomas Mehner, wissenschaftlicher Leiter einer Arbeitsgruppe im Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Sein Institut untersucht zum Beispiel den recht flachen Müggelsee. Dort haben die WissenschaftlerInnen schon Wassertemperaturen von über 30 Grad gemessen. Das stresse verschiedene Tier- und Pflanzenarten so sehr, dass man sie möglicherweise verliere.
Und dieser Stress kann sich auswirken auf das Wachstum, das kann sich auswirken auf die Reproduktion, sodass auch längerfristig, also über die Perspektive nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren hier Auswirkungen zu erwarten sind.
Mehner sagt, viel könne man kurzfristig nicht tun. Mehr Pflanzen könnten für mehr Schatten an den Ufern sorgen, doch langfristig würde nur helfen, mehr Wasser in der Landschaft zu halten. Dafür nennt der Forscher als Beispiele die Renaturierung von Mooren oder Waldumbau.
Informationen von Nela Richter waren das. Ich bekenne mich hier jetzt mal. Ich bin Briefwählerin. Auch bei der kommenden Wahl im September in Berlin werde ich meine Stimme wieder so abgeben. Dazu muss ich das ja beantragen, sobald die Wahlbenachrichtigung da ist. Die werden seit heute verschickt. Wie es dann klappt mit der Briefwahl, hat sich Finn Dresler aus der RBB Landespolitik angeschaut.
Ein roter und ein weißer Umschlag, ein Stimmzettel fürs Abgeordnetenhaus und einer für die Bezirksverordnetenversammlung. Dazu der Wahlschein, der zur Briefwahl berechtigt. Das landet bei all denen in der Post, die die Briefwahl beantragt haben. Damit dann nichts schief geht, wurden auch die Wahlunterlagen im Vergleich zur Chaoswahl 2021 verändert, sagt Heike Schütte. Sie ist die Wahlamtsleiterin im Bezirk Steglitz-Zehlendorf.
Wir haben einen Stimmzettel weniger, weil wir jetzt so wie bei der Bundestagswahl auch fürs Abgeordnetenhaus die Erststimme und die Zweitstimme auf einem Stimmzettel haben.
Also zwei Wahlzettel, einmal für das Abgeordnetenhaus und einmal für die Bezirksverordnetenversammlung. Darauf werden die Kreuze gesetzt. Damit diese dann auch zählen, ist wichtig, die Dokumente richtig zurückzusenden, erklärt Schütte.
Also beide Stimmzettel in den Stimmzettelumschlag, dann der Wahlschein und dann alles in den roten Briefumschlag.
Damit bei der Stimmabgabe nichts schief geht, ist bei den Briefwahlunterlagen ein Merkblatt dabei, das alles erklärt. Gezählt werden alle gültigen Stimmen, die bis 18 Uhr am Wahltag im Bezirkswahlamt eingegangen sind. Das klappt auf jeden Fall, wenn man die Unterlagen selbst beim zuständigen Bezirkswahlamt in den Briefkasten wirft. Bei der Post sollten mindestens 3 Werktage eingeplant werden. Auch der Postversand ist laut Schütte aber erprobt.
Die Wahlbriefe werden priorisiert behandelt, also die kommen jetzt nicht mit dem Briefträger, sondern eben direkt von der Post aus dem Verteilzentrum in die Briefwahlzentrale. Und ich denke, das ist sehr sicher.
Dafür hat man in den Bezirken aus den zahlreichen Pannen 2021 gelernt. Das erzählt der zuständige Bezirksstadtrat für Steglitz-Zehlendorf, Tim Richter von der CDU.
Es geht vor allen Dingen auch darum, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, was könnte denn passieren, wenn? Es fehlt zum Beispiel ein Stimmzettel, es fehlen Unterlagen. All das haben wir jetzt deutlich resilienter aufgestellt, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Und das haben wir gemeinsam im Land Berlin professionalisiert.
Die Bezirkswahlämter seien auf die Briefwahlanträge also vorbereitet. Der Antrag dafür kann online noch bis zum 15. September gestellt werden. Vor Ort in den Briefwahlstellen ist die Briefwahl sogar noch bis zum Freitag vor der Wahl möglich. Eine Liste der Briefwahlstellen findet sich auf der Website des Landeswahlleiters.
Finn Dresler aus der RBB Landespolitik.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Judith Kirsten und Silja Sodke. Wandlitz, Brandenburg. Hier lebt der 50-jährige Mustafa Roschan, genannt Musti. Seine Leidenschaft? Bauchtanz.
So, ihr Lieben, willkommen zum Workshop, zum Online-Workshop Bandari aus Südiran. Arme vorne im Wechsel. Ist eben halt Bandari, ist aus dem Süden vom Iran. Da ist man eben halt so am Persischen Golf so lebensfroh, erdig, bunt, schillernd und crazy.
Im Garten seines Wandlitzer Zuhauses auf einer überdachten Tanzfläche gibt der kräftige, nicht allzu große, dunkelhaarige Mann gerade einen Online-Bauchtanzkurs. Seine Kurse werden auf der Social-Media-Plattform TikTok tausendfach geklickt. Bauchtanz, überhaupt persische Tänze, sind seine Leidenschaft. Er fühlt viel für diese Region in der Welt.
Da man eben halt viel mit Persern zu tun hatte und jetzt auch so momentan die aktuelle Lage da eben auch verfolgt, ist eben auch die Emotion. Man wünscht sich eben halt, dass die endlich in Freiheit leben dürfen, so wie wir hier auch leben dürfen.
Mustafa heißt eigentlich gar nicht so, er ist Deutscher. Den Namen haben ihm ägyptische Freunde gegeben, als er Mitte der 90er Jahre oft das Land bereiste. Tanzen, das war schon als Kind seine große Liebe. Alles fing an mit den Märchen im DDR-Fernsehen.
Schon als Kind war bei mir eben halt so diese ganzen Märchen aus Tausend und eine Nacht, ob es aus Hollywood war oder gerade die russischen Märchen. Als Kind zu Ostzeiten haben ja die Russen ja ganz viel so aus dieser Region ja eben halt auch so die Märchenfilme ja gemacht. Und das fand ich eben halt immer dann so wow.
Später schaut Mustafa Fitness- und Tanzsendungen im Fernsehen und entdeckt so den Bauchtanz. Er gibt Tanzkurse, tritt auf, wird eine kleine Berühmtheit, vor allem in Berlin-Neukölln.
Das war wirklich so mein zweites Wohnzimmer. Man ist privat weggegangen, Shisha rauchen, abtanzen, also wirklich mit Heten Arabern Party gemacht und hatte nie einer ein Problem. Dann eben halt aber auch bei arabischen Hochzeiten, türkischen Hochzeiten eben halt getanzt. Heute überlege ich es mir, da irgendwie Veranstaltungen zu machen, weil sich eben halt, auch wenn viele das nicht hören wollen, aber ich empfinde das so, das Stadtbild hat sich verändert und eben halt nicht zum Positiven. Und man hat eben halt auch schon, ich bzw. auch meine Schwester, die eben halt auch dunkel ist, eben halt dann auch schon so ein paar negative Erfahrungen eben halt in Neukölln machen dürfen.
Viele muslimische Mitbürger seien intoleranter geworden, so Mustafas Erfahrung. Seine Bühne jetzt die sozialen Medien. Musti macht Tanzvideos, stellt sie auf TikTok und dort werden sie vielfach geschaut und kommentiert.
Gott sei Dank überwiegend viel positiv, Männlein wie Weiblein. Und du hast eben halt immer irgendwelche Idioten dann dabei, die dann eben halt dann irgendwelche Memes, wo dann einer dann eben halt mit dem Stein schmeißt oder irgendwie so. Und wo ich mir dann so denke, dann so, ja, du bist eben halt primitiv. muss man mit klarkommen. Aber ich sage mir eben halt auch immer, danke, dass du eben halt irgendwas schreibst, weil es bringt Reichweite.
Der 50-Jährige gibt auch persönlich Tanzkurse im ausgebauten Schuppen auf seinem Grundstück. Unter anderem im libanesischen und ägyptischen Bauchtanz, in arabischer Folklore oder auch Bollywood-Dance. Seine Tanzschülerin oder wie er sie nennt, seine Mädels, sind fast wie Familie.
Wir werden halt so angenommen, wie wir sind, ne? Und er ist lustig und das brauchen wir. Weg vom Alltag, wirklich mal alles weg und fallen lassen können. Lachen, tanzen, das Leben schön sein lassen.
Schüchtern sei er mal gewesen, sagt Musti, aber durch die Tanzerei verliert man eben seine Hemmungen und mit 50 habe man ja sowieso nichts mehr zu verlieren.
Man fängt dann irgendwann an zu sagen, so, dir muss nichts mehr peinlich sein im Grunde genommen, sondern genießen und zu sich selber eben halt auch stehen. Und wenn man dann so nur durchgeknallten Mädels hat, die eben halt ihren Blödsinn mitmachen, ist das schön.
Gegenwind in der Stadt. Hater im Netz, seine Leidenschaft fürs Tanzen ist stärker und die lebt Musti mit Herz und Bauch.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.